SWR 2 Leben. Rettet die Insekten.
Man sieht hier schon, das ist ein Käppchen von einer Drohnenwabe. Also das heißt, da ist wohl schon eine Drohne geschlüpft. Ja, die sind sehr früh jetzt schon dran. Da sind so ein paar Wachskrümel.
Und hier sind Pollen.
Und hier sind Pollen, die runtergefallen sind.
Gelbe Pollen.
Die Arbeitsbienen haben offenbar schon Blütenpollen und Nektar eingetragen. Und die Königin hat fleißig Eier gelegt. Mit kundigem Blick inspizieren Jürgen Schwenkel und seine Frau Karin Beuens ihre Bienenvölker. Seit mehr als 30 Jahren imkern sie zusammen, am Rande von Waldkirch, nordöstlich von Freiburg. Frühjahrskontrolle, die übliche Routine. Doch jedes Mal sind sie aufs Neue fasziniert. Ein Mann und eine Frau um die 60, die gut zu harmonieren scheinen. Sportlich, agil, sie deutlich kleiner als er. Die beiden hantieren in schöner Ruhe. Zwischendurch halten sie inne und schauen minutenlang in die wuselnde Menge.
Also es ist schon dieses völlig Fremde, ne? Also dieses Insekt und das, was ich ja heute auch jetzt seit diesen vielen Jahren, wo ich mich mit beschäftige, was dieses Insekt alles letztendlich beinhaltet, was das kann. Also dass es im Grunde genommen auch nicht um die einzelne Biene geht, sondern dass es dieser Organismus ist, der da zusammenwirkt und dass dieser Organismus ähnlich zusammenwirkt wie Organe in meinem Körper. Das ist schon das Faszinierende daran.
Am meisten fasziniert mich das soziale Miteinander, dass nicht die einzelne Biene zählt, sondern das Volk an sich. Das ist ja das, was mich fasziniert. Oder auch im Sommer oder jetzt, wenn die Sonne scheint und sie ausfliegen mit dieser Leichtigkeit der Sonne entgegen. Also das ist das, was ich wahnsinnig spannend finde.
Karin Beuens ist Norddeutsche. Jürgen Schwenkel ist in Schwaben geboren. Zur Imkerei kamen sie auf Umwegen. Sie durch Heirat. Ihr Mann steckte sie mit seiner Leidenschaft an. Er durch eine Reise nach Südafrika, die sein Leben grundlegend veränderte. Anfang 20 war er damals und wollte Schlosser werden wie sein Vater. Doch auf der Farm jenseits des Äquators entdeckte er seine Liebe zur Natur. Studierte Landwirtschaft in Stuttgart-Hohenheim und machte dabei mit den Bienen Bekanntschaft. Theoretisch zunächst, dann praktisch.
Das hat mich irgendwie fasziniert und habe mich dann irgendwann auf den Weg gemacht, in der Nähe nach jemand zu suchen, der Bienen hatte. Und es gab dort einen ehemaligen Schreiner, der ein Riesenbienenhaus hatte, in Stuttgart-Bliningen. Das sah man auch von Weitem aus dem Tal, wenn man da durchs Tal fuhr, dass da dieses Riesenbienenhaus stand. Also es war im Rondell gebaut und da waren dann in zwei Stockwerken unten 30 Bienenvölker und oben auch nochmal 20. Naja, und bei dem habe ich an der Tür geklopft, Max hieß er, und habe gesagt, ich würde gerne mal bei ihm gucken. Und er schaute mich dann sehr misstrauisch an. Ich hatte ein bisschen längere Haare als heute, so wie halt als Student üblich, und meinte nach einer Zeit, naja, da komm halt mal rein.
Er kam rein und blieb einen ganzen Sommer lang. Seitdem haben ihn die Bienen nicht mehr losgelassen. 1978 war das. Von seinem Lehrer Max bekam er auch sein erstes Bienenvolk geschenkt. Es stand im Garten seiner Studenten-WG. Anfangs guckte er täglich in den Kasten und wunderte sich, dass die Bienen immer stechiger wurden. Ein typischer Anfängerfehler. Er musste lernen, dass man sie nicht allzu oft stören darf und der Imker sie nur begrenzt kontrollieren kann.
Es ist sicherlich so, dass Bienen, also die Honigbiene, nicht ist wie eine Milchkuh. Bis auf dass ich im Herbst zur Überwinterung Zuckerwasser oder Zuckersirup füttere, habe ich eigentlich wenig Einfluss darauf, wo sie zur Weide geht. Also insofern ist sie immer noch ein relativ freies Haustier. Auch im Normalfall kann ich nicht beeinflussen, wenn ich eine junge Königin habe, die auf den Hochzeitsflug fliegt, dann findet es irgendwo in den Lüften statt. Dann wird sie von bis zu 20 Drohnen begattet.
Das Bienenvolk oder der Bienen, wie die Wissenschaft es nennt, führt ein Eigenleben, lernte er. Trotz aller Versuche des Menschen, sich den Bienen untertan zu machen, bleibt er in gewisser Weise ein Wildtier. Vor allem in seinem Paarungsverhalten ist er unberechenbar und trotz umfangreicher wissenschaftlicher Forschungen noch immer rätselhaft.
Als ich das erste Mal davon gehört habe, war das unvorstellbar. Irgendwann, als ich den Jürgen kennengelernt habe, hat er mir davon erzählt. Es war für mich ja unvorstellbar, dass eine Königin von 20 verschiedenen Thronen begattet wird.
Der Hochzeitsflug der jungen Königin ist eine Orgie. Die Bienenkinder im Stock haben viele Väter. Bis zu 5 Jahre reicht der Vorrat an Spermien im Leib der Supermutter. Imkerei ist Biologieunterricht live. Karin Boyens wird nie aufhören, darüber zu staunen. Und ihr Mann immer wieder versuchen, das komplizierte Geschehen im Bienenvolk zu verstehen. Ein Gefühlsmensch sie, Kopfmensch er. Zusammen sind sie ein gutes Team.
Jetzt kann man schon hier das Brutnest von der Königin sehen. Hier sind schon Larven drin.
Eier, ne? Mhm. Also das ist auf jeden Fall in Ordnung, das Bienenvolk. Es hat ein bisschen wenig Futter.
Vier ihrer 25 Bienenvölker stehen hier im Garten. Ein nach Süden ausgerichteter, ziemlich steiler Hang. Ende März blüht schon allerhand. Krokusse und Blausternchen, Haselnuss und Mahonie. Auf dem Rasen Gänseblümchen und kriechender Günsel in zartem Lila.
Ich habe einen wunderbaren Bauerngarten. Also so, dass die Bienen über das ganze Jahr was finden. Phacelia habe ich eine kleine Ecke, Margariten. Wir lassen den Löwenzahn stehen. Wir lassen alle in Anführungsstrichen Unkräuter stehen, dass die Bienen eine Vielfalt haben. Ich habe Pfingstrosen, Rosen, es blüht immer irgendwas. Und wir haben im Garten viele Bienen, Hummeln oder überhaupt Insekten. Auch Schmetterlinge, also die Insekten finden hier viel.
Ideale Bedingungen für Insekten, nicht nur im Garten. Am Rande des Schwarzwalds ist der Tisch für sie reich gedeckt. Zum Imkern gehört das Beobachten der Flora ringsum. Zu wissen, was im Flugradius der Bienen wächst.
Wenn ich jetzt hier gucke, in unsere kleingegliederte Landschaft hier im Elztal, also wenn ich jetzt hier irgendwo im Elztal Bienen aufstelle, ist es vielleicht am einen Platz mal ein bisschen besser als am anderen. Aber es ist im Grunde genommen, ist die Natur hier immer noch so weit intakt, dass die Bienenvölker zumindest sich entwickeln können, ne?
Meist arbeiten die beiden wortlos Hand in Hand. Er gibt einen Stoß Rauch in den Kasten, sie zieht ein Wabenrähmchen heraus. Vorsichtig. Nur keine Biene zerdrücken. Erst Ende Mai werden sie den Bienen Honig wegnehmen. Ende Mai oder Anfang Juni, wenn reichlich da ist. Was macht einen guten Imker aus?
Also er braucht eine Portion Fachwissen. Und das Zweite ist diese Gelassenheit, sich selber zurücknehmen, nicht Dinge erzwingen wollen, sondern aufmerksam zu riechen, zu hören und zu schauen, wenn man so ein Bienenvolk aufmacht. Und das braucht Zeit.
Jedes Bienenvolk hat einen eigenen Charakter. Das sollte der Imker respektieren. In den Kursen für Anfänger, die Jürgen Schwenkel anbietet, nennt er es manchmal Demut. Als Chefredakteur von Biene und Natur, Deutschlands größter Fachzeitschrift, wirbt er für diese altmodische Tugend. Diesbezüglich sind Imkerinnen im Vorteil, meint er. Sie bringen eher die nötige Sensibilität mit.
Ein gutes Gespür für das Insekt, also für die Biene, eine ruhige Hand, einen guten Blick und Ausdauer. Und die Fähigkeit zu beobachten und zu spüren. Ich glaube, Frauen können sich eher auch wirklich zurücknehmen und schauen. Ja, das denke ich schon, dass die anders sind als die Männer, als die Imker.
Karin Boyens ist Lehrerin an einer Waldorfschule, wo diese weichen Fähigkeiten noch geschätzt und gefördert werden. Zum Spüren gehört manchmal auch das Ertragen von Schmerz. Ohne Bienenstiche geht es nicht in der Imkerei.
Also, ich bin ziemlich empfindlich. Handschuhe habe ich keine an, aber sonst schütze ich mich gut, weil bei mir schwillt es unglaublich an und mir tun die Stiche unheimlich weh. Und da leide ich auch, da bin ich auch wehleidig. Jürgen macht das nichts. Der sagt dann, oh, und zieht den Stachel und gut.
Man wird ja auch mit der Zeit immun gegen das Bienengift, wobei weh tut es mir häufig auch mal, je nachdem, wo dann gestochen wird. Das kann auch einen Nerv treffen. Deshalb habe ich einen Schleier auf, dann kann ich in Ruhe arbeiten.
Ein Imker am geöffneten Bienenkasten ist in einer anderen Welt. Mit seinem Schleierhut erinnert er ein wenig an den Astronauten, der einen fremden Planeten betritt. Niemand darf ihn stören. Und er sorgt dafür, dass seine Bienen nicht gestört werden. Wenn ihnen Gefahr droht, dann wird er rebellisch. Seit 2008 sind die hiesigen Imker besonders aufmerksam. Im Frühling dieses Jahres ereignete sich unweit von hier, in der Rheinebene, eine Katastrophe. Jürgen Schwenkel und seine Frau waren Augenzeugen.
Ich kann mich noch erinnern, war ich mit meinem Freund draußen gewesen an einem seiner Stände. Und wir sind dort angekommen und haben gesagt, was ist denn hier passiert? Und da lagen wirklich Hände voll Bienen vor den Fluglöchern. Und dann hat sich das in Windeseile verbreitet, dass hier irgendwo Gift im Spiel sein müsste. Das hat sich dann nachher auch bestätigt, dass das eben durch diese Beize, diese Neonicotinoid-Beize, dass das eben dazu geführt hat, dass hier Massen von Bienenvölkern vergiftet wurden.
Wir waren draußen und überall waren an den Maisfeldern dieses rote Gift. Also es war unglaublich erschreckend. Also ich weiß, wie betröppelt wir beide waren, so völlig entsetzt.
Wo es dann auch klar war, was es ist und die Imker dann angefangen haben, auch gegen den Verursacher, also den Mittelhersteller zu protestieren, das war die Firma Bayer, ne? Und das hat im Grunde genommen insgesamt eben in der Imkerschaft, aber auch in der Bevölkerung natürlich seine Spuren hinterlassen, ne? Also man hat dann zum ersten Mal vom großen Bienensterben gesprochen.
Das erste große Bienensterben in Deutschland. Es hat die Imker politisiert. Nicht nur am Oberrhein und im Schwarzwald. Immer wieder legen sie sich mit Chemieriesen wie Bayer, Syngenta, BASF und Monsanto an, versuchen Verbote gegen diese Neonicotinoide zu erwirken, die Nervensystem und Orientierungssinn der Bienen schädigen, und stellen Politikern unbequeme Fragen.
Ja, das ist schon so, dass die Imker sich heute jetzt irgendwo auf ihren Verbandstagen von den Sonntagsreden der Politiker nicht mehr nur, wie soll ich sagen, Honig ums Maul schmieren lassen.
Erstaunlicherweise hat das Bienensterben von 2008 der Imkerei Auftrieb gegeben. Junge Leute begannen, Bienen zu halten, besonders in den Städten. Sie wollten etwas tun. Binnen weniger Jahre wurde die Biene zum Symboltier der Naturschützer. Höhepunkt war das bayerische Volksbegehren im Februar 2019. Rettet die Bienen war sein Motto. Ein Riesenerfolg.
Wir sprechen ja heute viel über Bienen retten. Wobei die Honigbiene ja gar nicht das gefährdete Wesen ist eigentlich, weil die Honigbiene, das sind ja die Imker schon da, die sie retten. Also die ist zwar schon auch durch viele Dinge gefährdet, aber sie ist nicht vom Aussterben bedroht. Während eben viele andere Insekten oder auch gerade Wildbienen, die ja sehr abhängig sind von bestimmten Pflanzen zum Beispiel, von einer bestimmten Jahreszeit, wo die blühen müssen. Und wenn die nicht da sind, dann können sich diese Art von Wildbiene auch nicht vermehren oder andere Insekten. Und die haben alle keine Lobby. Wenn sich jetzt aber so viele Menschen eben für dieses Insekt Honigbiene interessieren, dann kriegen sie auch einen breiteren Blick für das, was die anderen Insekten betrifft.
Es geht um die bedrohte Insektenwelt insgesamt. Beim Volksbegehren für die Artenvielfalt waren die Imker und ihre Verbände vorneweg, an der Seite der Naturschützer und Biolandwirte. Ihre Stimme war gefragt. Ihre langjährigen Beobachtungen wurden endlich ernst genommen.
Also wenn ich jetzt nur mal schaue, hinten bei mir ins Tal rein, wo das Bienenhaus ist, da war früher ein kleiner Nebenerwerbslandwirt, der hat halt einmal oder zweimal im Jahr die Wiesen gemäht, ansonsten sind die Kühe da drauf, haben geweidet. der ist inzwischen verstorben. Jetzt kommt ein größerer Landwirt, der mäht alle 5 Wochen, 6 Wochen im Sommer die Wiesen, der düngt sie kräftig. Also ich sehe das wirklich, dass sich der ganze Pflanzenbestand, alles hat sich verändert. Die ehemals Blumenwiese ist jetzt zur Graswiese geworden.
Doch nicht nur die Landwirtschaft vernichtet die Lebensräume der Insekten, meinen Jürgen Schwenkel und Karin Boyens. Die jüngste Debatte in Bayern sei zu begrüßen, einige Beiträge jedoch zu sehr schwarz-weiß.
Am Anfang habe ich das als sehr gut empfunden und irgendwann habe ich aber gemerkt, dass sich Fronten bilden. Einmal die Front, die Bauern und die Gegner und dass es kein Miteinander mehr gab, sondern dass irgendwas geschürt worden ist, dass es nicht ein Aufeinanderzugehen gab, sondern sich Fronten gebildet haben. Und mein Wunsch wäre, dass es ein Miteinander gibt und kein Gegeneinander, weil ich nicht denke, die einen sind die Gutmenschen und die anderen sind die Schlechtmenschen.
Dann ein Kreuz zu machen bei so einem Volksbegehren, weil die Biene ist gerade sehr emotionalisiert und viele Leute fühlen sich davon angesprochen und machen dann gerne ihr Kreuz. Was ich eigentlich noch erwarten würde, dass sie aber auch in ihrem sonstigen Leben konsequenter wären. Diese ganzen Strukturwandel hängt nicht nur damit zusammen, dass ich die Bienen rette oder jetzt eine Aktion in irgendeinem Park mache mit ein paar Blühpflanzen. Das verändert nichts. Im Grunde genommen das, was die Schüler teilweise auf den Freitagsdemonstrationen fordern, dort müssten wir hinschauen. Ne? Das hängt ja alles irgendwo mit zusammen. Auch in der Imkerei spüren wir den Klimawandel. Ne? Also auch hier spüren wir, dass die Frühjahre anders sind, als sie noch waren. Also wir müssten uns gesamtgesellschaftlich überlegen, wo schützen wir die Umwelt und die Natur.
Auch die Sommer sind anders geworden. Besonders der letzte war besorgniserregend heiß und trocken. Viele Imker beobachten das Wetter, seine langfristigen Trends, und sie denken in größeren Zusammenhängen. Wie reduzieren wir den CO2-Ausstoß? Warum kaufen wir im Februar Erdbeeren aus Spanien? Nicht nur die Bauern, alle Bürger sind gefordert. Produkte aus der Region kaufen wäre eine gute Idee. Zum Beispiel Honig vom Imker.
Ich stehe jeden Samstag in Waldkirch auf dem Markt und verkaufe meinen Honig und ich genieße das einfach, egal bei was für einem Wetter, dort zu stehen und unseren Honig zu verkaufen und mit verschiedenen Menschen ins Gespräch zu kommen. Ich habe eine Honigliste, da stehen alle meine Sorten drauf und wenn die Leute fragen, wie der Honig schmeckt, wie zum Beispiel der Löwenzahnhonig schmeckt, dann versuche ich ihnen das zu erklären, also dass es ein weicher Honig ist, der leicht nussig schmeckt und überwiegend von Frauen gekauft wird, weil ja die Frauen das einfach mögen. Genau, und zum Beispiel der Tannenhonig einfach herb ist und im Abgang leicht vanillig.
Honig von hier, nicht aus Übersee, der bearbeitet und verschnitten wird und immer gleich schmeckt. Mit jedem Löffel Tannenhonig hat man den Schwarzwald auf der Zunge. Diese besondere Köstlichkeit erzeugen die Bienen nicht aus Nektar, sondern aus Honigtau. Im Klartext: Ausscheidungen von Läusen.
Wir erklären ja den Menschen inzwischen auch, woher zum Beispiel Honigtau-Honig kommt. Ne? Das haben die Imker ja früher vermieden, weil sie Angst hatten, wenn man ihnen erklärt, dass das Läuse-Scheiße ist. Aber das erklären wir den Leuten heute. Wie er entsteht, dass die Läuse da eben an den Pflanzen saugen und aus diesem Pflanzensaft den Zucker filtrieren und den Bienen das dann holen. Aber dafür sind heute sehr viele Menschen auch offen und interessiert.
Weil es den Waldhonig nicht jedes Jahr gibt, ist er bei den Kunden sehr begehrt. Wenn der Wald honigt, so sagt man in der Fachsprache, also die Läuse sich gut vermehren, konkurrieren die hiesigen Imker um die besten Standplätze. Auch für Karin Boyens und ihren Mann ist das Honiggeschäft ein guter Nebenerwerb, der die Ausbildung der Kinder mitfinanziert oder einen kleinen Luxus.
Hier sind zum Beispiel noch richtig Honigwaben drin. Also da haben wir den Honig auch nicht rausgeschleudert. Das ist noch der Honig vom letzten Jahr.
Wer ihnen zusieht, hat den Eindruck, dass Imkern eine eigene Daseinsform ist. In den turbulenten Zeiten, als der Sohn und die beiden Töchter noch klein waren, haben sie die Stunden bei den Bienen besonders genossen. Eine Wohltat. allen gestressten Zeitgenossen wärmstens zu empfehlen.
Ja, ich denke, dass es für die ein unheimlich guter Ausgleich ist, um zu sich selber zu kommen und auch wieder ihre innere Mitte zu finden. Und ich denke, dazu ist das Imkern ganz schön, einfach wirklich wieder in Ruhe zu kommen und mit der Natur in Einklang zu sein.
Beim Imkern werden Grobmotoriker ganz fein. Der Nervositätsspiegel sinkt. Aus dem Bienenkasten strömen Düfte von Honig, Wachs und Rauch. Eine Therapie, könnte man durchaus sagen. Ein wunderbares Beispiel ist der schwerbehinderte Rudi Meier, mit dem das Paar jahrzehntelang geimkert hat. Ein Fechter von Weltrang. Bei der Olympiade 1972 verunglückte er so schwer, dass er bis zum Hals gelähmt war. Vom Rollstuhl aus sah er den Bienen zu, begeisterte sich fürs Imkern, bis er mehr darüber wusste als seine Freunde Jürgen und Karin. Sie wurden ein Trio.
Rudi hat sich ganz früh auch mit Computern beschäftigt und war einfach so ein Mensch, der unheimlich gut planen konnte und der dann immer gesagt hat, du Jürgen, jetzt ist soweit, jetzt muss das und das gemacht werden. Und dann brauchte ich mir über diese ganzen Planungsdinge, die für mich sowieso nicht ganz so mein Part sind, ich mache es mehr aus dem Bauch oft heraus, brauchte ich mir nie Gedanken machen. Rudi hat geplant, Jürgen hat gemacht und zusammen hat es funktioniert.
Vor einem Jahr ist Rudi gestorben. Doch bei der Arbeit mit den Bienen ist er gegenwärtig. Kommentiert, kritisiert, beobachtet. Rudi Meier, der Logistiker, war auch ein Technikus. Unter anderem erfand er eine Stockwaage, die die Gewichtszunahme oder Abnahme eines Kastens misst und digital übermittelt. Ihr müsst mit der Zeit gehen, predigte er seinen Freunden. Kurz vor seinem Tod schenkte er ihnen eine automatische Honigabfüllanlage.
Ich habe das an Rudi einfach bewundert. Der hatte zum Beispiel an seinem Bienenvolk im Garten eine Kamera und über seinem Bett, also zuletzt konnte er nicht mehr aus dem Bett, hat er oben an der Decke einen Bildschirm und hat den ganzen Tag seine Bienen beobachtet. Und ja, ich hatte so das Gefühl, dass ihn das glücklich macht.
Vielleicht sind Bienen auch gut für die Ehe. Die Arbeit mit ihnen führt Karin Boyens und Jürgen Schwenkel regelmäßig zusammen. Sie sind aufeinander bezogen, wie beim Tanz. Jede Bewegung ist fein abgestimmt. Ein Ritual, das festen Regeln folgt. Mal Improvisation, wenn der Bienen Überraschendes tut und sie daran erinnert, dass er noch immer ein Wildtier ist. Imkern ist für sie beide geglücktes Leben.
Wenn Jürgen gestresst ist oben im Büro und rausgeht zu seinen Bienen, kommt er glücklich zurück. Glücklich und ausgeglichen. Von daher glaube ich schon, dass Bienen glücklich machen.
Und wenn meine Frau Kerzen gezogen hat, dann ist sie auch in Ruhe mit sich selber. Ja? Wenn sie im Keller ist und in der Vorweihnachtszeit auch trotz, dass viel Stress ist, ihre Kerzen zieht, dann spürt man, dann wird sie ruhig. Dann muss sie ruhig werden, weil sonst wären die Kerzen nicht gleichmäßig.
Und es ist einfach wie eine Meditation, das Kerzenziehen. Es ist wirklich so eine ganz erdende Tätigkeit. Und dieses Eintauchen und Auftauchen macht was mit einem. Das ist einfach schön. Und ja, ich glaube, das macht mich auch glücklich.